ARD. Ding, ding, ding. Wir entschuldigen uns für die Verspätung. Uns fehlt ein Fahrplan. Wir müssen diesen Fahrplan ausgedruckt im Zug haben und im Bahncenter funktioniert der Drucker nicht. Das führt dazu, dass wir erstmal jetzt organisieren müssen, wie wir dieses ausgedruckte Papier in die Bahn kriegen. Wir werden Sie mit weiteren Informationen später noch beglücken.
Puls. Duo Informale.
Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini.
Mensch, kriegt man fast ein schlechtes Gewissen, weil hier steht, sorry für die Verspätung. Aber dazu kommen wir gleich. Wir sagen erstmal nicht verspätet Hallo zu Duo Informale.
Hallo.
Der wunderbare Podcast mit Ariane Alter und mit mir, Sebastian Meinberg. Wir reden jede Woche über ein Thema, das wir am Anfang, also jetzt in dieser Situation, noch gar nicht kennen. Wir werden hier immer überrascht. Es ist ein kleines Bilderrätsel aufgebaut. Zu dem kommen wir dann gleich, wo wir das Thema, was ihr wahrscheinlich schon kennt, wo wir das erstmal erraten müssen. Aber es geht nicht nur um sozusagen Spontanes und unsere Meinung, die wir uns bilden. Es geht in diesem Podcast auch um mehr. Liebe Ariane, erklär's doch mal bitte.
So ist es. Wir haben eine Meinung. Die Redaktion hat Fakten, Daten, Ideen und gibt Impulse. Vicky tut das sehr kompetent jetzt schon. Also da wurde mir gerade zugezwinkert. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir viel heute lernen werden. Und mein Tipp ist, es ist, glaube ich, ein sehr deutsches Thema, Pünktlichkeit.
Ja, genau.
Wie wichtig ist die?
Es ist eine große Uhr hier aufgebaut auf dem Tisch. Und wir haben jeweils eine Schokolade, wo draufsteht, sorry für die Verspätung.
Also, ich glaube, es geht gar nicht um die Schokolade. Was?
Naja, das ist
oder
halt,
doch?
Nein, es ist halt ein... Man entschuldigt sich dafür, dass man zu spät ist.
Aber das ist jetzt schon in meinem Besitz, oder nicht?
Ja, das gehört jetzt dir.
Finde ich auch. So. Und ich nehme die Entschuldigung an. Das ist jetzt unser Tipp.
Wer entschuldigt sich denn besonders oft bei seinen Gästen?
Sorry für die Verspätung.
Mit einer Schokolade.
Die Deutsche Bahn. Da gibt es immer Schokolade, aber nur in der ersten Klasse, finde ich auch scheiße.
Na, die gibt es ja so. Also ich glaube, als Entschuldigung gibt es...
Das schlechte Wasser. Ich möchte die Marke nicht sagen, aber ey, da sage ich auch, Leute, das könnt ihr euch
auch in der ersten Klasse bekommen, auch wenn man nicht zu spät ist, bekommt man da Schokolade.
Naja, aber die Bahn ist hier immer zu spät, deswegen kriegst du eigentlich... Naja.
Da steht Lieblingsgast drauf.
Das stimmt, wo ich mir auch denke, danke dafür. Wenn ich zweite Klasse fahre, nicht. Und außerdem gibt es jetzt nur noch diese Butterkekse.
Ist, tatsächlich ist es, also ich finde das auch nicht
richtig. Das ist eine Zweiklassengesellschaft.
Ja, und das kriegst du dann noch so richtig unter die Nase gerieben. Ja. So von wegen, also die Lieblingsgäste, die sitzen alle in der ersten Klasse. So,
ihr seid unsere Lieblingsgäste. Thank you, Ari und Meini, dass ihr da seid. Und dass ihr hier seid, spricht wohl dafür, dass ihr heute nicht mit der Deutschen Bahn angereist seid.
Ist korrekt, ja.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Die Bahn, die ist so unpünktlich wie nie. Im Jahr 2023 kam nur jeder dritte Zug im Fernverkehr wie geplant an seinem Ziel an.
Und auch, What?
Und auch sonst ist noch ordentlich Luft nach oben. Ich spreche von teuren Tickets, teils unmöglich zu erreichenden Anschlusszügen, vom nicht funktionierenden WLAN ganz zu schweigen. Dabei ist die Bahn ja die umweltfreundliche Alternative zum Fliegen oder Autofahren. Und für die Verkehrswende unverzichtbar. Und auch im Koalitionsvertrag der Ampel steht, dass die Fahrgäste im Fernverkehr bis 2030 verdoppelt werden sollen. Nur, wie soll das gehen bei so einer Bahn? Aber bevor wir über Lösungen sprechen, müssen wir erstmal die Probleme verstehen. Deswegen wollen wir heute von euch wissen, Ari und Meini, warum ist die Deutsche Bahn eigentlich so unzuverlässig?
Kaputt gewirtschaftet.
Also das Gute ist, wenn wir diese Frage in diesem Podcast lösen, dann haben wir richtig was geleistet. Dann haben
Glaubst
wir's,
du?
Dann haben
ich
wir
glaube, es liegt total auf der Hand, aber keiner will die Zeche zahlen.
Naja, also...
Das wird ja spannend.
Bevor wir loslegen, haben wir noch ein paar Fragen für euch vorbereitet. Wenn ihr Deutsche Bahn hört, woran denkt ihr da? Was kommt euch da als erstes in den Kopf? Gerne einfach ein paar Schlagwörter.
Tatsächlich... Es ist ganz gemein. Wenn ich einen Termin habe, der außerhalb von München ist, frage ich, wie pünktlich muss ich sein? Und wenn gesagt wird, ey, du musst zu dieser Uhrzeit dann und da sein, fahre ich nicht mit der Bahn.
Also mir kommt in den Kopf, dass es tatsächlich mein Hauptreiseverkehrsmittel ist für längere Strecken innerdeutsch.
Absolut.
Und
ja.
Ich bin also Verspätung, klar, Verspätung kommt bei mir auch natürlich in den Kopf. Damit habe ich schon quasi gelernt zu leben. Mhm. Und das ist auch nervig. Also man muss, wenn man solche Termine hat, wie du gerade ansprichst, muss man mit der Bahn einen Zug früher nehmen oder man muss so Umsteigeverbindungen, wo du nur 7 Minuten hast, um umzusteigen, die muss man eben vermeiden und solche Dinge. Also das nervt richtig, kommt mir natürlich auch gleich in den Kopf, aber ich glaube, zuerst kommt in den Kopf, ich meine, ich habe eine Bahncard 50, ich bin schon ein relativ viel Bahnfahrer und das ist auch mein, also es ist eine Hassliebe, sage ich mal. Ich finde das, also eigentlich ist es total cool, die Bahn und so eine Bahn mit so einem krassen Streckennetz und eigentlich auch guten Zügen, ICE und so, sowas zu haben,
ja,
finde ich geil. Und es ist scheiße, wie es im Detail manchmal einfach nicht funktioniert.
Kommen wir jetzt zur Pünktlichkeit bzw. Unpünktlichkeit. Wie viele Minuten darf denn ein Zug zu spät kommen, damit der laut der Deutschen Bahn noch als pünktlich gilt?
Ich glaube 6.
Sehr gut.
Sehr gut. Ist genau richtig.
Das ist, finde ich, auch eine Frechheit. Weil Umsteigeverbindungen,
ja,
die sind ja manchmal einfach, also die Bahn schlägt dir das ja selbst vor. Wenn du dein Ticket buchst, ich will von da nach da, dann heißt es halt, okay, umsteigen in Hannover, sie haben 6 Minuten. Und dann ist halt so, ja, aber es würde immer noch als pünktlich zählen, aber du verpasst deinen Anschluss. Also das kann ja nicht sein. Ja. Deswegen finde ich, ist diese Toleranzgrenze ist falsch gesetzt. Und ich finde auch, dass, auch wenn das kleinlich klingt, mal mit diesen, ja, 6 Minuten sind ja nicht viel, gerade wenn du eine Fahrt hast von 5 Stunden. Es geht um diese Umsteigegeschichten. Und deswegen finde ich das nicht richtig, dass das nicht reinzählt. Ich meine, also ich bin immer skeptisch, wenn mir so eine Verbindung angeboten wird mit 7-8 Minuten Umsteigezeit, weil das klappt ganz oft nicht. Und da muss man schon gucken, okay, wann ist die nächste Alternative? Muss ich dann 2 Stunden warten in Kassel-Wilhelmshöhe? Ja. Dann, wenn ja, dann fahre ich vielleicht gleich lieber anders über Köln oder so. Ja. Und,
Obwohl, da vor Köln ist auch irgendwas los.
Ja, natürlich, aber dann bin ich wenigstens in Köln und nicht in Kassel-Wilhelmshöhe.
Das stimmt.
Ja, wo es besonders gut klappt, ist ja die Schweiz. Und hier ein kleiner Funfact, damit sich die deutsche Unpünktlichkeit nicht aufs Schweizer Bahnnetz überträgt, müssen Reisende, die zum Beispiel von Hamburg nach Zürich wollen, dann in Basel umsteigen in die schweizerische Bahn und dann fahren sie erst weiter.
Die haben auch immer einen Ersatzzug, wenn es einen Anschluss in die Schweiz gibt, haben die dann schon mal einen Ersatzzug, falls die Deutsche Bahn unpünktlich kommt. Finde ich auch geil. Denken schon mit.
Ja, also ich meine, man denkt ja immer, auch wenn man so in andere Länder schaut, das kann doch nicht sein, dass die das hinkriegen und wir nicht. Was machen wir denn falsch? Ich habe das Gefühl, mal sehen, ob wir in diesem Podcast noch irgendwie verifizieren können. Allein, dass Deutschland vergleichsweise groß ist und das Streckensystem so verzweigt und kompliziert ist. Ich glaube, das macht halt die Schwierigkeit, weil wenn irgendwo da auf der Strecke was kaputt ist, dann bricht halt gleich alles zusammen wegen der Kettenreaktion.
Es wird noch besser.
Ich esse jetzt Schokolade.
Meine Lieblingsstory, also da musste ich wirklich lachen. Ich habe ja mittlerweile aufgegeben. Ich setze mich in den Zug und komme, also ich sage dann am Ort, wo ich ankomme, ich rufe dann an, wenn wir kurz vor und dann kommt der Name der Stadt. Aber da musste ich wirklich lachen. Ich saß in München, der Zug beginnt in München. Ne? Wir reden jetzt nicht von, ach Mensch, ja, bei Salzburg, da ist echt was passiert. Nein, wir sind in München, das Ding beginnt dort. Und er fährt nicht los.
Möchtest du auch ein Stück Lieblingsgastschokolade?
Ja, gerne. Danke. Und dann kam eine Durchsage, haltet euch fest. Ding, ding, ding. Wir entschuldigen uns für die Verspätung. Uns fehlt ein Fahrplan. Wir müssen diesen Fahrplan ausgedruckt im Zug haben und im Bahncenter funktioniert der Drucker nicht. Das führt dazu, dass wir erstmal jetzt organisieren müssen, wie wir dieses ausgedruckte Papier in die Bahn kriegen. Wir werden Sie mit weiteren Informationen später noch beglücken.
Aber ich finde, das sind sehr menschliche Probleme, mit denen kann jeder relaten.
Ja, total.
Das ist ja wie bei mir zu Hause.
Wo soll es denn lang gehen? Wir wissen doch alle, ihr habt nur eine Schiene. In die Richtung. Da dachte ich auch. Aber man hörte in der Stimme auch, es ist mir so unangenehm, dass ich das jetzt sagen muss. Ach, das war schon geil.
Um zu verstehen, was da jetzt eigentlich alles schief läuft, müssen wir nochmal ganz vorne anfangen bei der Entstehungsgeschichte der Deutschen Bahn AG. Denn die Deutsche Bahn ist ja eine AG, also eine Aktiengesellschaft und so organisiert wie ein privates Unternehmen. Sie hat also einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Und sie muss Gewinne erzielen. Aber einziger Aktionär ist der deutsche Staat. Das bedeutet, die Deutsche Bahn ist zu 100% in Staatsbesitz. Und das alles hat auch nochmal eine Vorgeschichte. Die lassen wir mal die Deutsche Bahn selbst erklären in einem Video.
Viele Jahre lang war die Bundesbahn ein Sorgenkind der Politik. In seiner Ära als Finanzminister brachte Helmut Schmidt das Problem auf den Punkt. Die Bahn war nicht profitabel, im Gegenteil. Sie kostete den Staat viel Geld. Mehrfach wurde daher eine Reform mit dem Ziel gefordert, die Bahn solle wettbewerbsfähig werden und das Geld verdienen, das sie benötigte. Das Defizit betrug ca. 4 Milliarden Mark pro Jahr. Es gab zwar viele Ideen, wie das geändert werden könnte, doch im Kern griffen sie alle zu kurz. Es würde nur dann funktionieren, wenn etwas Grundlegendes verändert würde. Dazu berief die Regierung eine Kommission ein. Doch unerwartet änderte die Geschichte ihren Lauf. Und mit dem Ende der DDR stand auch die Bahn vor einer komplett neuen Situation. Die wiederholt geforderte Reform war zur zwingenden Notwendigkeit geworden. Denn man sah sich jetzt ziemlich plötzlich mit der Aufgabe konfrontiert, unterschiedliche Systeme zu managen. Züge, Tarife, Strecken und Kommunikationsnetze, Denkweisen. Alles aus zwei Welten, die zu einer werden mussten.
Und diese Bahnen aus Ost und West, die wurden dann im Januar 1994 zu einer Bahn, zur Deutschen Bahn AG. Also, nochmal zusammengefasst, die Deutsche Bahn, wie wir sie heute kennen, die gibt's also seit 30 Jahren und davor existierten zwei Eisenbahngesellschaften in Deutschland. Die Privatisierung, die ist dann zwar erfolgt, allerdings bis heute nicht komplett. Die Bahn, die ist zum Beispiel nicht an der Börse. Der Börsengang ist 2007 nämlich gescheitert.
Ich glaube, dass sich aber insofern die Zeit etwas verändert hat, weil man, glaube ich, damals, also wo auch Helmut Schmidt quasi festgestellt hat, ne, die Bahn, die ist doch defizitär und die soll doch jetzt mal ihr Geld verdienen. Da war es, glaube ich, da hatte die Bahn, glaube ich, nicht dieselbe Bedeutung wie heute, also so vom Hintergrund auch der Klimakrise und der Mobilitätswende, die es ja gibt und geben muss. Mhm. Das war ja damals nicht so. Sondern die Bahn, die gibt's halt und irgendwie ist es doch cool, dass sie da ist. Aber bitteschön, muss sie uns extra auf der Tasche liegen? Nein, muss sie nicht. Also machen wir das irgendwie privat. Ich glaube, das war sozusagen, da war die Bahn vielleicht mehr so ein Unternehmen wie vielleicht jedes andere Staatsunternehmen wie die Post, wie die Telekom, so, hey, seht doch zu, dass ihr einfach euer Geld verdient und fertig. Und das kann man ja heute durchaus anders sehen, zu sagen, okay, die Bahn muss deswegen auch stark sein, weil wir ein ganz großes gesellschaftliches Ziel haben, ja, nämlich dass mehr Verkehr, sei es Güter, aber auch Menschen natürlich, dass mehr Verkehr auf die Schiene kommt.
Du sprichst schon einen ganz wichtigen Punkt an, Meini. Es fahren so viele Leute wie noch nie mit der Bahn und auch immer mehr Güter werden auf den Schienen transportiert. Aber gleichzeitig schrumpft auch das Streckennetz laut dem gemeinnützigen Verkehrsverbündnis Allianz pro Schiene um circa 15% im Vergleich zu der Zeit vor der Privatisierung. Da wurde nämlich alles, was nicht genug Geld brachte, einfach wegrationalisiert. Also egal ob Bahnhof, Schiene oder Weiche. Aber ohne Weiche gibt es eben auch kein Ausweichen. Und so kommt es immer wieder zu Staus auf der Schiene. Und der Verkehrsexperte vom Institut für Raumentwicklung und Kommunikation Trier, Heiner Monheim, erklärte das im ZDF-Heute-Journal 2019 so.
Weiche bedeutet aber Kapazität. Also wenn vor mir ein Zug liegen bleibt oder ein Zug sehr langsam fährt, kann ich den überholen. Wenn die Weiche nicht mehr da ist, kann ich den nicht überholen und muss 20 Kilometer hinter einem langsamen Zug herbummeln.
Ich habe immer das Gefühl, die Bahn denkt sich, oder wahrscheinlich mehr die Leute, die für die Bahn arbeiten, wir würden ja so gern, wir können nicht mehr aus, wir kriegen zu wenig Geld, wir können nicht mehr modernisieren, wir können das nicht mehr erhalten, was da los ist. Wie oft ich höre, ja, sorry wegen der Verspätung, weil der ICE, den wir benutzen wollten, der ist jetzt kaputt. So, oder den kriegen wir nicht mehr in Schuss. Oder die Klimaanlage läuft wieder nicht. Oder das Bordbistro, sorry. Also Mikrowelle kriegen wir noch hin, aber eigentlich gibt es noch Brezeln. Eigentlich, wir haben überhaupt keinen Bock mehr. Es ist zu, Leute. So, und da habe ich oft das Gefühl, da wurde gespart und hier wurde gespart und jetzt haben sie überhaupt keine Kohle mehr. Jeder ist sauer und man hat aber das Gefühl, was soll denn passieren, um das da rauszuheben?
Die Bahn ist halt, also das ist so komplex. Mhm. Du brauchst Schienen, du brauchst Schieneninfrastruktur, du brauchst Bahnhöfe, du brauchst Züge, Personal brauchst du auch noch. Mhm. Das ist halt glaube ich, so träge, dass du das eben so schnell nicht in den Griff kriegen kannst. Aber du kannst es jetzt ja auch nicht mehr verändern. Also das, was man in den letzten Jahren alles verpennt hat, das kann man jetzt ja nicht mehr so einfach rückgängig machen. Ich glaube, man kann nur jetzt tatsächlich viel Geld in die Hand nehmen, ja, und versuchen, damit so schnell wie möglich alles zu verbessern, was zu verbessern ist.
Genau, so schnell wie möglich. Weil ich glaube, die Bahn ist das gleiche Problem wie unsere Digitalisierung. Ich habe viele, viele Jahre gehört, ja. Deutschland droht abgehängt zu werden. Ja. Und vor einigen Monaten habe ich das erste Mal im Fernsehen, in einem Bericht gesehen, ja, das droht jetzt nicht mehr, das ist jetzt passiert. Mhm. Jetzt sind wir abgehängt. Und ich glaube, mit der Bahn ist das genauso.
Jetzt haben wir einen Hauptgrund für die Unzuverlässigkeit der Bahn noch gar nicht genannt, und zwar das marode Streckennetz. Also Brücken, Schienennetz, vieles ist veraltet und dadurch natürlich noch anfälliger für Störungen. Das sagt auch Dr. Matthias Stoffregen. Er ist Verbandsgeschäftsführer von MOFAIR e.V., ein Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr. Und der sagt das hier.
Infrastruktur hat ein langes Gedächtnis. Sie können einige Jahre die Instandhaltung und die Ersatzinvestitionen deutlich kürzen oder auch mal auf Null setzen, dann merken Sie es eben umso später. Und das ist jetzt der Fall. Also der Bumerang kommt mit Macht zurück. Wir stellen eben fest, dass die Zahl der infrastrukturbedingten Störungen, vor allem der Verspätungen, immer mehr zugenommen hat in den letzten Jahren.
Ja, klar. Ich meine, das ist alles all, das wissen wir ja. Also das ist, ich meine, diese...
Die Frage ist ja, warum ist das so all? Naja, habt ihr da eine Idee?
Naja, weil man halt Ewigkeiten nichts dran gemacht hat.
Oder irgendwo anders reingesteckt. Mit der Hoffnung, dass es vielleicht sich auf der einen Seite mehr auszahlt als zum Beispiel ein Schienennetz.
Also das liegt nämlich an einem absurden Gesetz. Bei Reparaturen muss die Bahn nämlich grundsätzlich erstmal selbst zahlen. Wenn aber etwas komplett neu gebaut wird, beziehungsweise ersetzt werden muss, springt der Bund ein. Das nennt man dann Ersatzinvestition. Und dann ist es ja nur logisch, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass die Bahn dann halt wartet, bis etwas komplett marode ist, weil sie dann halt nicht zahlen muss.
Ja, das habe ich auch mal gehört. Das finde ich so geil.
Man muss dazu sagen, es tut sich auch was. Unter Verkehrsminister Volker Wissing wurde nämlich jetzt sehr viel Geld in die Schiene investiert und die sogenannte Generalsanierung ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass bis 2030 40 stark befahrene Strecken saniert werden, was aber wiederum dann auch bedeutet, dass für diese großen Umbauarbeiten wieder Strecken gesperrt werden müssen, was dann wiederum zu Verspätungen führen wird.
Ja, wir müssen jetzt erstmal durchs Tal der Tränen, noch tiefer, mhm, und dann könnte es gut werden. Ich hoffe halt, dass das so angepackt wird, dass es tatsächlich effektiv ist.
Ja, also ich bin auch nicht ganz sicher, also es wird ja immer der Abbau des Schienennetzes kritisiert und dass viele kleine Bahnhöfe geschlossen wurden. Und erstmal würde ich auch immer sagen, ja, das ist ja doof, weil eigentlich ist es gut, wenn man überall hinkommen kann mit der Bahn. Auf der anderen Seite frage ich mich, wir müssen diese ganze Infrastruktur, und die ist ja dann ein bisschen anders, die liegt ja fest da. Du musst ja die Oberleitungen machen, du musst die Schienen machen, du musst die Weichen, du musst alles machen. Das haben wir dann.
Die Flora und Fauna drumherum, das ist ja auch nicht
genau,
ohne.
Genau.
Ja.
Und das hast du dann überall. Und ist das überhaupt dann alles so beherrschbar und permanent modernisierbar oder nicht? Mhm. Gibt es für wenig befahrene Strecken nicht andere, etwas flexiblere Lösungen? Also die simpelste ist der Bus.
Ja.
Der Bus, der dich dann zum größeren Bahnhof bringt, der natürlich dann auch in einer größeren Taktung fahren muss, aber den du natürlich leichter anpassen kannst. Den kannst du als Elektrobus, als Wasserstoffbus irgendwie, du kannst den natürlich einfach schneller austauschen, weil der braucht nur die Straße, die eh da ist. Mhm. Und da frage ich mich schon öfter, ob das nicht sozusagen, ob dieses riesenkomplexe System, was jetzt marode ist und was jetzt 20 Jahre braucht, bis es wieder halbwegs okay ist und dann fängt es ja an der anderen Seite wieder an zu gammeln. Also ob das nicht sozusagen, ob man es nicht doch ein bisschen reduzieren muss, ob das nicht die intelligentere Variante ist und sozusagen die Strecken, die nicht so viel befahren sind, ob man die nicht durch flexiblere Lösungen, aber eine Schiene ist nicht flexibel.
Nee.
Eine Schiene ist, also die liegt da hoffentlich ja für 100 Jahre. Das ist ja eigentlich auch gut, wenn das so ist, aber das ist eben gar nicht flexibel. Und wenn dann in dem Dorf dann irgendwann keiner mehr wohnt, klar, kann man auch sagen, hängt ein bisschen miteinander zusammen, aber naja, dann ist es auch wieder, dann machst du den Bahnhof auch wieder zu. Und deswegen frage ich mich, ob man nicht vielleicht wirklich sich auf sozusagen diese großen Strecken, auf diese Hauptrouten und auf schnelle Züge und sowas konzentriert und alles andere etwas einfacher macht.
Jetzt läuft ja bei der Deutschen Bahn nicht alles schlecht. Habt ihr denn auch schöne Bahngeschichten?
Also ich habe, da ich ja viel Bahn fahre, glaube ich, verschiedene Geschichten. Ich erzähle mal zwei kurze. Beide haben zu tun mit dem Bordrestaurant. Da könnte man auch leider viele schlechte Geschichten erzählen, aber ich erzähle nur positive Dinge jetzt. Das war ja auch die Frage. Also das eine Mal, da saß ich mit Kollegen im Bordrestaurant, aber wir haben nur getrunken, also wir haben Wein getrunken. Mhm. Und irgendwann kam halt...
Sollen ja sehr gute Weine sein.
Ja, zum Teil haben sie sehr gute Weine. Ich war auch mit einem Weinkenner da unterwegs. Mhm. Und nun haben wir diese Weine getrunken und dann kam also irgendwann der Kellner und sagte dann, ja Jungs, wenn ihr jetzt, ihr esst ja wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Nein, wir waren ja einfach schon beim Wein. Nee, wir trinken nur was. Ja, bräuchte den Tisch halt quasi für andere. Wollen wir es nicht so machen? Wir hatten ein ganz normales Zweite-Klasse-Ticket. Ihr setzt euch einfach rüber in die erste Klasse. Ich regel das hier mit dem Zugbegleiter, kein Problem. Dann könnt ihr da die ganze weite Fahrt erste Klasse sitzen. Da ist am Platz Bedienung. Das heißt, ihr könnt weiter Wein trinken und da wird man ja dann bedient. Und ich habe hier meinen Tisch frei für Gäste, die was essen wollen. Fand ich super nett, haben wir so gemacht und hatten dann sogar einen Erste-Klasse-Sitzplatz mit am Tischbedienung. Also das war toll. Mhm. Und die andere Geschichte hat auch mit dem Bordbistro zu tun und mit dir. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt.
Ja.
Wir waren mal bei einem Termin, es war in Mainz bei Funk und auf der Rückfahrt, da haben wir auch ein bisschen im Bordbistro was getrunken. Mhm. Und dann gab es diesen einen Zugbegleiter oder Bordbistro-Kellner, der hat dann gezaubert. Weißt du das noch, dass der noch diese Zaubershow gemacht hat mit so Tüchern?
Der stand
dann im Mittelgang und hat nur noch solche Zaubertricks gemacht.
Das ist toll.
Also es arbeiten auch wirklich ganz, ganz tolle und talentierte Menschen bei der Bahn, die dann einfach mal sowas raus haben. Der hat bestimmt da, also ich glaube, alle Tricks, die er konnte, hat er da rausgehauen.
Ich habe auch noch eine ganz tolle Geschichte. Und zwar, ich arbeitete mehrere Jahre in Hamburg und habe aber in Berlin gelebt.
Kommt man auch sehr gut hin und her mit dem ICE. Anderthalb Stunden.
Sehr gut. Man kann überlegen. Bestes. Und Braunschweig und Wolfsburg auch. Ich kenne ganz viele Leute, die zum Beispiel bei VW arbeiten und in Berlin aber wohnen. Also das muss man wirklich sagen, das ist ja Pendel-able.
Ja.
So. Und jetzt ist es so, dass wenn du oft nach Berlin fährst, dass du zwei Bahnhöfe im Kopf hast, weil jetzt musst du dich zusammenpacken. Das ist einmal Spandau aus der einen Richtung und Südkreuz aus der anderen Richtung. Und nun saß ich in diesem Zug und schlummerte ein, kann sehr gut schlafen, und wachte auf. Und dann wurde gesagt, Spandau. Und ich sagte, dann muss ich mich jetzt langsam zusammenreißen. Ja, genau. Und dann kommt ja der Hauptbahnhof. Und dann kam der nicht. Und dann fuhren wir schon eine Viertelstunde. Und ich dachte, eine Viertelstunde von Spandau nach dem Hauptbahnhof? Es wird jetzt auch immer ländlicher hier. Also ja. Was da haben die, also dass Berlin sich schnell verändert. Ja, aber ländlich Richtung Mitte weiß ich nicht. Und dann merkte ich irgendwann, fuck, ich fahre gerade von München über Berlin nach Hamburg. Ich raste aus. Und zwischen Berlin und Hamburg ist kein Stopp mehr. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber ich lebe ja schon länger in meinem Hirn und meinem Körper. Deswegen dachte ich mir, boah, ist ja ärgerlich. Aber gut. So ist es jetzt so. Und dann kam der Schaffner und meinte, ja, und die Fahrkarte. Und ich meinte, ach ja, richtig, das kommt ja auch noch auf mich zu. Ach du meine Güte. Und dann meinte ich, also es ist so, bla 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 bla. Und dann hat er gesagt, das ist wirklich ärgerlich. Jetzt passen Sie mal auf. Wann wollen Sie denn zurückfahren? Und dann meinte ich, ich will sofort zurückfahren. Komme ich nach Hamburg, wunderschöne Stadt, aber wirklich. Komme um 21 Uhr in Hamburg an, wann geht denn der Nächste? Um 21.07 Uhr geht der Nächste zurück. Meinte ich, ja, den würde ich gern nehmen, aber das kostet ja jetzt ein Vermögen. Und dann meinte er, und das dachte ich nicht, dass das funktioniert, wir machen es so. Sie bleiben jetzt hier sitzen, beruhigen sich erstmal. Dann rufe ich meinen Kollegen in dem anderen Zug an, dass sie zurückfahren. Und dann machen wir das so mit dem Ticket. So, alles klar. Ich dachte mir, genau, du rufst den da an und dann erkennt er mich, weil du ja gesagt hast, die wunderschöne Frau, die so panisch da saß. So, und dann kam ich wirklich, ging ich in den anderen Zug und dachte schon, niemals im Leben. Und dann setzte ich mich in den Zug, dann kam der Schaffner und meinte, ach, Sie sind das, die aus Berlin, ne, das verpasst hat. Ja, alles gut. Und dann kam ich zurück und dann dachte ich, das war wohl das Netteste, was mir jemals passiert ist.
Ja, das ist wirklich
nur, weil ich es nicht auf der Reihe hatte.
Also mir ist das auch schon mal passiert auf der Strecke Hamburg-Kiel. Ich habe, es ist schon ganz lange her, ich habe in Kiel mal kurz gewohnt, ein paar Monate, und war in Hamburg am Wochenende auf einem Konzert und so weiter.
Wusste ich gar nicht. Toll, was ja, man
schon
sich
ganz,
hier,
ganz lange,
was
ganz
man,
lange
was
her.
Was man so erfährt, toll.
Und dann bin ich halt nachts, also oder am ersten Zug am Morgen oder so 5 Uhr morgens, also halt nach Konzert und so weiter, bin ich halt von Hamburg nach Kiel gefahren, wieder zurück, dort auch so 1,5 Stunden. Und dann bin ich natürlich auch gleich eingeschlafen und dann bin ich kurz aufgewacht und so und habe geguckt und habe gesagt, ah, Hamburg-Altona, irgendwie hätte ich das Gefühl, ich habe länger geschlafen als jetzt eine Station, aber naja, so ist es ja manchmal, wenn man so ein bisschen verschallert ist. Mhm. Und dann war aber das alles schon so ein geschäftiges Treiben, es war gar nicht mehr so wie 5 oder 6 Uhr morgens, als ich so, das wirkte einfach anders. Und dann habe ich
Hamburg gesagt, schläft halt nie.
Moment. Könnte es sein, dass ich schon in Kiel war und jetzt bin ich wieder in Hamburg? Und so war es dann auch. Aber ich hatte das Glück, ich habe so fest geschlafen, offensichtlich hat niemand mich kontrolliert und dann konnte ich mit meinem immer noch gültigen Ticket nochmal von Hamburg nach Kiel fahren.
Ach, toll.
Ja, das und da bin ich dann, glaube ich, dann mittags angekommen.
Ach, ich hoffe, das Konzert war richtig toll.
Ja, ich glaube, das war echt ganz gut und das Weggehen danach auch, deswegen habe ich auch so tief geschlafen.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank für eure Bahngeschichten. Ist ja auch mal wichtig, ne? Nicht immer nur alles schlecht zu reden, sondern auch mal die positiven Seiten zu benennen. So, jetzt haben wir ja schon viel gehört zum schrumpfenden und maroden Streckennetz und dass das eben damit zusammenhängt, dass die Bahn Gewinne erzielen muss. Ein weiteres Problem ist aber auch, dass die Politik über Jahrzehnte die Schiene eher stiefmütterlich behandelt hat. Zwar investiert der Bund jetzt in den vergangenen Jahren viel Geld in die Schiene, ja, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist es immer noch zu wenig. Deutschland liegt da auf einem der letzten Plätze, denn der Fokus, der lag jahrelang woanders. Das sagt Sabrina Wendling. Sie ist Pressesprecherin von Allianz pro Schiene, eine gemeinnützige Interessenorganisation, die sich für eine Verbesserung des Schienenverkehrs einsetzt.
Die Schiene wurde einfach von den Bundesregierungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte immer wieder vernachlässigt. Die haben sich immer alle viel mehr auf die Straße und auf Autos konzentriert als auf die Schiene. Und das merken wir jetzt. Egal, ob wir im Personenverkehr selber unterwegs sind oder ob wir Güter auf der Schiene transportieren wollen, überall quietscht und knirscht es an allen Ecken und Enden.
Also nur mal zum Vergleich. Laut dem Netzwerk Europäische Eisenbahn e.V. kam in Deutschland im Jahr 2022 um die 75 Kilometer neu gebautes Schienennetz dazu. Aber das Straßennetz, das wächst um die 10.000 Kilometer jedes Jahr.
Also ja. Viel Geld hilft natürlich.
Ja.
Also könnte helfen, was sonst. Mhm. Sehr viel Geld. Ich glaube aber wahrscheinlich auch eine Vereinfachung des Systems. Ich glaube, du musst die Komplexität reduzieren, weil selbst wenn du es schaffen würdest, das alles so komplex wie es ist, jetzt einmal auf den Top-Stand zu bringen, dann glaube ich, brauchst du dafür so lange, dass es dann wieder bröckelt, wenn du fertig bist am anderen Ende. Und da vermute ich, irgendwie muss es etwas leichter werden, etwas unkomplizierter. Ich glaube, sonst wären wir nicht fertig.
Viel Geld ist das eine, aber zum
die
Beispiel,
Autolobby kleiner machen ist das andere.
Zum Beispiel in Ländern wie der Schweiz, wo die Bahn ja mega gut funktioniert, da wird viel weiter in die Zukunft geplant als hier in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel eine mehrjährige Finanzierungssicherheit beim Neu- und Ausbau der Schiene. Das haben wir in Deutschland nicht. Also so banal das jetzt auch klingen mag, die Deutsche Bahn, die braucht einfach ganz klare Vorgaben vom Bund. Das erklärt uns Detlef Neuss. Er ist Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn.
Wir hätten auf jeden Fall gerne, dass über Jahre hinweg, eigentlich über Jahrzehnte hinweg, durch Koalitionsvereinbarungen beziehungsweise eigentlich durch Gesetzgebung, an die dann auch zukünftige Regierungen gebunden sind, die Bahn sicher finanziert wird. Und selbstverständlich sollte man auch konkrete Ziele vorgeben können, wann etwas fertig werden muss, damit das nicht sich dann noch ewig hinauszieht. Ein Deutschlandplan, der erst 2070 kommt, das ist für uns einfach nicht akzeptabel. Da muss man mehr Geld in die Bahn stecken, damit man das früher hinbekommt.
Ja, aber das ist ja der Wahnsinn mit diesen großen Infrastrukturprojekten, dass die immer so lange brauchen. Also Stuttgart 21 ist immer noch nicht fertig und wird dann irgendwann extrem viel Geld gekostet und sehr viel Jahre gedauert haben. Und auch der S-Bahn-Ausbau in München, also für alle, die es nicht wissen, in München gibt es eine S-Bahn-Röhre unter der Innenstadt.
Eine S-Bahn-Röhre. Merkt ihr, also es gibt eine Richtung.
Also eine Stammstrecke.
Ja, ist so
und da, Da soll es jetzt quasi eine zweite, so kann man sich das einfach vorstellen, eine zweite Röhre geben, eine zweite Stammstrecke unter der Innenstadt.
Und
das ist aber jetzt auch so, das ist um viele, viele Jahre, also dieses Projekt war von vornherein, was weiß ich, auf 10 Jahre oder so angelegt und es dauert noch viel, viel länger. Also es wird wahrscheinlich in den 30er Jahren fertig werden. Und da geht es nur um München und nur um S-Bahn und nur um sozusagen das Stück unter der Innenstadt. Ja. Also das ist jetzt dann noch nicht die Revolution, dass wir dann alle mit irgendwie 400 km/h nach Hamburg fliegen können mit dem Zug sozusagen. Ja. Hyperloop. Sondern das einfach nur, dass in der S-Bahn man weniger in der Schweißachsel des anderen steht. Also das ist dann, dafür braucht man
oder überhaupt jetzt, mal neben dem steht.
Jetzt dann Milliarden und 20 Jahre. Aber das ist irgendwie so.
Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ich hier in München ankomme, mit der Deutschen Bahn und dann noch nach Hause fahren muss mit der U-Bahn, da komme ich.
Mit den ganzen Koffern.
Da komme ich 2 Tage
Klamotten
später
aus Berlin.
Ja. Glaubt es nicht. Und Wolfgang ist manchmal auch dabei, der kotzt ja im Strahl. Ja, sitzt man mit einem Hund und einer krassen Verspätung da drin, da denkst du dir auch,
vor allem
so Leute,
mit einem Hund, der psychische Probleme hat, wie Wolfgang.
In der Bahn geht es, wenn ich ihn ganz fest halte und wiege.
Also das ist, also für einen Wolfgang ist ÖPNV nicht zumutbar.
Nee, also U-Bahn nicht, Bahn geht tatsächlich, aber U-Bahn finde ich auch richtig scheiße. Aber die Zeit, das ist es vor allem, weil diese kleine Blase ist ja auch endlich.
Unsere Leitfrage war ja, warum ist die Bahn eigentlich so unzuverlässig? Und ihr habt am Anfang so ein paar Schlagwörter genannt oder ein paar Gedanken, die euch gekommen sind, was ihr mit der Bahn verbindet. Wie steht ihr denn jetzt nach dieser Diskussion und allem, was ihr gehört habt, zur Deutschen Bahn?
Je mehr man merkt, wie verfahren und komplex und auch schwer das ist, das aufzulösen, finde ich, habe ich noch mehr Verständnis für die Leute, die da arbeiten, weil die fühlen das ja, die spüren das ja, die wissen das auch. Die Bahn kürzt ja dann auch noch ein. Also es ist, ich glaube, das, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist etwas weniger Hoffnung, dass das zeitnah sich ändert. Vielleicht werde ich irgendwann in der Rente mal sehr gut von A nach B kommen. Aber ich bin jetzt noch netter zu den MitarbeiterInnen, weil die haben es ja wirklich dann doch noch schwerer, als ich dachte.
Ja, ich glaube, was ganz klar geworden ist, es ist ultra komplex und deswegen ist es nicht so leicht zu lösen, egal wie viel Geld man jetzt auf die Probleme wirft. Also, weil da entsteht dann auch erstmal nur eine Baustelle, die noch mehr Probleme verursacht und nicht die Lösung. Trotzdem ist es, glaube ich, der einzige Weg. Insgesamt muss man das System wahrscheinlich einfacher machen. Und das ganz große Problem ist, man hätte vor 30 oder 40 Jahren wissen und entscheiden müssen, dass die Bahn sozusagen das innerdeutsche Hauptverkehrsmittel der Zukunft sein soll. Und dann hätten wir heute wahrscheinlich eine andere Bahn.
So eine japanische.
So, und das Problem ist, jetzt sind sich alle oder zumindest viele einig, dass die Bahn eins der wichtigsten Hauptverkehrsmittel oder das wichtigste Hauptverkehrsmittel werden soll. Nur, wenn das halt 30 Jahre dauert, bis man das dann alles so zurechtgedengelt hat, dann wissen wir auch, naja, mit dem 2070, so verkehrt war das nicht.
Also, haben wir nicht ganz geschafft, aber wir sind nur 3 Jahre drüber.
Ich fürchte, wir müssen uns eine gewisse Frustrationstoleranz quasi angewöhnen. Und vielleicht auch insofern das Verständnis mit der Bahn selber oder den, wie du auch sagst, den Leuten, die bei der Bahn arbeiten, dass diese Probleme jetzt da sind und dass die trotz Goodwill nicht von heute auf morgen gelöst werden können. Und ich glaube, was wir als Wählerinnen und Wähler natürlich tun können, ist, auf die Leute, die es entscheiden, ganz genau und ganz streng gucken, ob dann jetzt tatsächlich das Richtige getan wird und viel Geld in die Hand genommen wird, um zumindest die Bahn der Zukunft besser zu machen. Und da kann ja jeder und jede für sich dann entscheiden, ob das so passiert oder von wem das passiert und von wem nicht. Und dann kann man ja sein Kreuzchen machen.
Ja, also eine kurzfristige Lösung, die wird es nicht geben. Da waren sich auch alle einig, mit denen wir gesprochen haben. Trotzdem will ich noch auf einer versöhnlichen Note enden. Meini hat es ja ganz am Anfang angesprochen und hiermit verifiziere ich deine Aussage vom Anfang der Folge. Im Fall von Deutschland ist es nämlich wirklich kompliziert mit dem Streckennetz. Deutschland ist ja nun mal sehr viel größer als jetzt zum Beispiel die Schweiz. Deswegen ist es einfach komplizierter und dafür haben wir ja trotzdem das größte Streckennetz Europas mit 39.000 Kilometern. Das war's mit der versöhnlichen Note. Ari, Meini, ich sag vielen Dank euch.
Und der Wein ist ganz toll.
Ja, also
das Chili Sin Carne auch.
Ja, also es gibt positive Punkte, ja. Und ich freue mich jedes Mal im ICE, wenn man da oben auf dem Monitor die Geschwindigkeit sieht und die von 299 auf 300 umspringt. Und Geil. Mit mir freuen sich ganz oft, wenn so irgendwie so kleine Jungs mit da im Abteil sind, die freuen sich dann auch immer, weil alle immer diese 300 so feiern. Und ich meine, 300 einigermaßen ökologisch mit Ökostrom zu fahren, ist schon besser als mit einem Ferrari.
So ist es.
So. Und bequemer auch.
Ja, vor allem kannst du mal aufstehen. Ja. Diesen Ferraris ist ja alles immer so eng.
Ja, ich habe da auch immer Rücken. Du, deswegen fahre ich ja keinen mehr.
Das ist witzig, ne? Dass man gerne sagt, erste Klasse Bahn, Mensch, da bist du richtig frei. Zweite Klasse bist du ein bisschen weniger frei, aber kannst du dich noch bewegen. Aber dann sagen Leute, ja, Ferrari ist toll, das ist doch noch enger.
Fährt keiner Langstrecke. Nee,
das ist dritte Klasse Bahn. Und das möchte ja wirklich keiner.
Und unser Podcast-Tipp für heute, Fühl ich, von Das Ding und dem SWR mit Lina Larissa Strahl. Da geht's um Fragen wie kann man sich selbst lieben lernen? Oder welche Wege hat man, um an einen Therapieplatz zu kommen? Mit dabei sind immer auch prominente Gäste und ExpertInnen. Fühl ich gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch uns? Du Informale, gibt es jeden Donnerstag. Wenn ihr Ari und Meini nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei, abonniert uns und verpasst keine Folge mehr. Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder in einer Mail an duinformale@br.de. Autorin der Folge war ich, Vicky Marciniak, Schnitt und Produktion Sarah Lindebner, Redaktion Mila Hahner und ich.